ich hatte nie die Schuhe, die ich eigentlich wollte als Kind. Und ich glaube, das hat so ein bisschen das Ganze angeregt am Anfang. Dieses, ich will aber sowas haben. Habe ich wirklich so bei mir im Wohnzimmer mittig, so, dass man auch nicht gut vorbeikommt, so einen riesigen Turm mit Sneakern gebaut.
Die Aufgabe des Produzenten ist natürlich immer, dem Künstler wohlfühlen zu lassen und dem, sagen wir, das Gerüst zu bauen für die Musik, die er in dem Moment machen will. Ich kann mich noch erinnern, hat er mal so Peter Fox Video geteilt, da waren alle so, oh mein Gott, kann er Deutschland auf dem Schirm? Wenn ich mir so Fotos anschaue von damals, ist es einfach hilarious, so.
Mit der 173. Episode von Oshun starten. Natürlich an dieser Stelle wie immer und gehabt ganz obligatorisch unser Giveaway und da wird es sehr vorweihnachtlich. Gemeinsam mit dem Team von A Few dürfen wir nämlich Teil ihres Adventskalenders sein und das bedeutet, dass wir in diesem Falle gleich 3 Paar Essex eurer Wahl rausgeben. Richtig gehört? 3 Paar. Die könnt ihr euch aussuchen. Was ihr dafür tun müsst, den YouTube-Account abonnieren, natürlich einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen, im besten Falle mit eurer Schuhgröße, das Video liken, dann bei Instagram vorbeischauen, denn in den nächsten Tagen geht auch ein Post bei A Few online und dann, wenn ihr gut drauf seid, was ihr natürlich seid und vielleicht als kleines vorweihnachtliches Geschenk für uns, natürlich auch noch 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcast für uns dalassen. Einfach eine positive Bewertung, ein bisschen Liebe schenken, so wie wir es auch für euch tun. Wir freuen uns sehr auf diese vorweihnachtlichen Tage und auf Weihnachten. Ihr hoffentlich auch, vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen mehr. Und jetzt starten wir in Episode 173 von Oshun. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, eurem Lieblings-Lifestyle- und Fashion-Podcast mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und einem Gast, der vor über 20 Jahren einem Rapper namens Bushido mal eine Beat-CD in die Hand drückte, kurz daraufhin dann aus der österreichischen Stadt namens Linz nach Berlin zog, dann eine Zeit lang für Bushido und Erst Guter Junge arbeitete, später dann mit Casper an XOXO und Hinterland werkelte und dann Leute wie Young Huren, Apache oder auch Paschanim protegierte, ein Verlag hat, ein Studio hat und ein musikalischer Grundpfeiler der deutschsprachigen Hip-Hop-Musik ist. Abseits davon aber auch noch ein gut gekleideter Typ, der auch viel Spaß an guter Mode hat, so würde ich es mal nennen. Und jemand, der, als ich ihn kennenlernte, auf jeden Fall diverse Sneaker in seinem Schrank stehen hatte, von denen man auch damals schon mit Fug und Recht behaupten konnte, dass das ja durchaus ziemlich nicer Scheiß ist. DJ Stickle, formerly known as, heute nur Stickle, ist zu Gast und ich freue mich sehr, dass wir uns ein bisschen über Mode, über Musik und über all diese Dinge austauschen, die dich auch auszeichnen. Dementsprechend Stickle, welcome to the show.
Guten Tag.
Wie kann man sich das vorstellen? Der Stickle, der vor 20 Jahren nach Berlin ging und den ich 2011 dann, ich glaube, wir haben uns 2011 kennengelernt, meine ich, bei einem Barbecue im Hinterhof von Caspers damaliger WG, das weiß ich nämlich noch. Und kurz daraufhin war ich bei dir in der Wohnung auch und ich habe gesehen, was du da für Schuhe stehen hattest, unter anderem Fire Red Jordan 3, einen MF Doom SB Dunk, diverse Air Max 1, die so auch Germany Limited Editions waren und ähnliche Geschichten. Aber mal noch einen Schritt weiter zurück, wie hat das überhaupt angefangen, dein Interesse an Sneakern?
Ist eine gute Frage. Wo ging das los? Das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube, so der Grundstein dafür war so gelegt, als ich so als Kind, wahrscheinlich so mit 10, 11 Jahren Basketball gespielt habe im Verein und meine Füße noch nicht ausgewachsen waren. Und immer, wenn ich in so Sportläden mit meiner Mutter war, meinte ich immer, ich will den Schuh, ich will den Schuh. Und meine Mutter meinte, nee, die Schuhe gibt's erst, wenn die Schuhe ausgewachsen sind. Also ich hatte nie die Schuhe, die ich eigentlich wollte als Kind. Und ich glaube, das hat so ein bisschen das Ganze angeregt am Anfang, dieses, ich will aber sowas haben. Und ich glaube, einer dieser Momente war, es gab mal so ein, das kennst, weißt du wahrscheinlich besser, es gab so ein Reebok Pump, so glaube ich so die ersten, der war irgendwie so dunkelgrün, schwarz, irgendwie so, keine Ahnung. Und der war mal in so einem Sportladen eben in Linz, in meiner Heimatstadt damals. Und ich wollte den unbedingt haben. Hab den natürlich nicht bekommen. Und das waren so diese kleinen Momente. Genauso wie es gab dann, was war das, so ein Air Max. Wie hieß der, da hinten so einen großen Bubble hatte? Weiß nicht, 180 vielleicht? Nee, es gab also noch einen anderen.
Der, also 180 der hat eine größere Bubble und dann.
Aber wer war der diesen ganz, dieses große rundherum hatte?
Ging dann zum 97er dann auch, da war auch schon eine große Bubble und dann beim 2000er.
Der hatte oben auch so Neopren, ich weiß nicht.
Ah, okay.
Aber weißt,
Okay, egal. Auf jeden Fall, das war auch so eins von diesen Schuhen, die hatte ich dann immer im Sportladen gesehen und dachte, oh, die will ich haben. Die waren aber immer viel zu teuer, hab die nie bekommen.
Ja.
Und ich glaube, der erste Schuh, das war so ein von so einer Schippe in so einem Sportladen. Der erste Nike-Schuh, den ich damals bekommen habe, war von so einer Schippe. Und das war, glaube ich, so ein Trainer. Also wirklich so in so einer, so ein Schuh, den keiner kauft, in so weiß-weiß oder so leicht beige und weiß.
Ja, aber voll geil.
Und das war halt so der erste Schuh, den ich damals hatte. Und da war ich extrem stolz, weil ich hatte halt Nikes. Und davor waren halt immer so irgendwelche Schuhe. Und das war halt schon so ein Moment, wo für mich so, okay. Und das hat wahrscheinlich so alles so ein bisschen damit so eingespielt, wie sich das dann irgendwie so entwickelt hat, wo es dann hinging.
Aber in den 90er Jahren in Österreich, hattet ihr Zugriff auf alles? Oder gab es Sachen, die du im Fernsehen gesehen hast, wo es dann extrem schwierig für euch war, dran zu kommen?
Also viel hat man halt in Magazinen gesehen, so. Also 90er, jetzt, da war ich selber noch ein bisschen klein, aber sagen wir so ein bisschen später, einfach so viele Magazine aus Amerika halt einfach immer gekauft im Zeitschriftenladen, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, The Source, Double XL und so. Und da ist wahrscheinlich dann eher so losgegangen, so die Sachen so zu sehen.
Wenn du vom Basketball sprichst, wen fandst du super? Welche Mannschaft hast du geguckt?
Ich war halt natürlich super Fan vom Dream Team zu dem Zeitpunkt. Ich
hab 92 Barcelona.
Genau. Ich habe noch immer so ein Buch über das Dream Team aus der Zeit, was mir meine Mutter damals als Kind geschenkt hat. Das war natürlich auch super für ganze Sneaker-Watchen und so. Das war schon
voll,
so
schon eine sehr schöne Zeit damals.
Eine krasse Zeit auf jeden Fall.
Und das so die Richtung dann.
Ja.
Vom Sport geht's wahrscheinlich, lass mich raten, schnell auch in die Musik, oder?
Absolut, ja.
Wann hast du für dich so dieses Musikmachen entdeckt?
Also, ich glaube, so richtig, also wir hatten einen Plattenladen in Linz, in der kleinen Stadt, beziehungsweise so ein Skate-Shop / Vinyl-Spot, die einmal die Woche immer so alles aus New York irgendwie importiert hatten, so White Labels auch, wo man nicht wusste, was drauf ist. Da bin ich dann immer hingegangen und genau, und habe dann irgendwie wahrscheinlich so mit 12 so meinen ersten Plattenspieler bekommen, zur Konfirmation tatsächlich. Und genau, und dann irgendwann den zweiten, dann ging es halt irgendwie so ein bisschen mit Auflegen, so Bedroom-DJ-mäßig los. Und von daher irgendwann zum Computer und zur Musik.
Hast du damals schon aufgelegt als DJ, bevor du angefangen hast zu produzieren, oder ging das so ein bisschen Hand in Hand?
Also zuerst auf jeden Fall das DJen, auch so, also minimal auf so Hauspartys von Freunden etc.
Aber es war dann eher so Richtung Stimmung machen, als ich werde Battle-DJ?
Nee, tatsächlich war dieses Battle-DJ-Ding auch mal ein Thema.
Ja?
Ich habe hab sogar einmal bei dieser ITF, es gab tatsächlich mal eine ITF Österreich.
Ja.
Da habe ich sogar ins Finale geschafft nach Wien in der Vorrunde, weil da gab es in verschiedenen Städten so Vorrundendinger.
Aha.
Also wirklich so, weißt du ja.
Natürlich.
Und aber ja, das war auf jeden Fall nie eine Karriere, die ich irgendwie forciert hatte. Also ich war jetzt nicht so schlecht, ich konnte so ein bisschen scratchen. Ich glaube, ich kann es auch immer noch ganz okay. Aber ich finde es auch sehr belastend, wenn du irgendwie auf eine Party gehst und dann ist einer, der sich so show-off-mäßig hinstellt und dann so Body-Tricks unterm Fuß und so macht. Das muss man jetzt nicht unbedingt haben.
Was war dir eigentlich wichtig? Also ich meine, auch in meiner oder in unserer Berlin-Zeit, nachdem wir uns kennengelernt haben, du hast ja auf unfassbar vielen Partys auch aufgelegt, bei denen ich dann auch zu Gast sein durfte. Was war dir immer wichtig, wenn du auf diesen Partys aufgelegt hast? Beispielsweise im Prince Charles oder auch bei den Fashion Weeks und so weiter. Viel bei Overkill ja auch.
Also ich glaube, am Anfang vom Auflegen auch so in Berlin, da wollte ich einfach die Mucke spielen, die ich selber geil fand. Irgendwann checkt man dann als DJ auch, dass das eigentlich nicht so the way to go ist, sondern dass man schon auch immer so ein bisschen auf die Crowd gucken muss. Merkt man dann auch relativ schnell, wenn man irgendwie dann keine Reaktion macht oder zwei, dreimal so den ganzen Dancefloor leer gespielt hat. Auch schon mal vorgekommen eventuell. Und keine Ahnung, dann lernt man wahrscheinlich irgendwann mit der Zeit so ein bisschen mehr Gefühl für die Crowd, was man zu welcher Zeit spielt. Ja.
Sehr Hip-Hop-lastig?
Ja, war es immer. Also ist es auch noch immer. Ich meine, es kommt immer drauf an. Also ich spiele auch gerne elektronische Musik, immer auch schon so ein bisschen. Weil ich auch irgendwie so ein bisschen mit dieser French-House-Zeit so Mitte 2000 dann irgendwie so irgendwie eine gute Connection habe, weil es auch so gefühlterweise so ein es war irgendwie so Hip-Hop auf House-Beats, so
dieses ganze Headbanger. Hast du diese DJ Midi-Dokumentation schon gesehen?
Auch großartig, muss ich echt sagen.
Die ist so wirklich wahnsinnig gut.
Fand ich auch richtig
krass. Also die lief ja jetzt bei Arte, beziehungsweise kann man ja online abrufen, auch bei YouTube. Ich fand die wahnsinnig beeindruckend und unfassbar inspirierend. Wurde mir auch nochmal wieder vor Augen geführt, wie krass das auch einfach war. Ich meine, Frankreich ist unser Nachbarland und trotzdem war es gefühlt irgendwie komplett sehr weit entfernt. Und was komplett anderes. Und dann hast du diesen Typen irgendwie aus der Banlieue, der dann fast schon so ein Messias für alle Rap-Künstler dort wird, weil er einfach krasse Beats produziert, der dann aber irgendwann so in diese, ne, French-House-Richtung, ich sag mal, abdriftet, aber sie auch trotzdem mitprägt und dann alles das, was drumherum passiert ist, inklusive des leider sehr tragischen Endes mit einem sehr jungen und frühen Tod. Aber das war eine wahnsinnig gut gemachte Dokumentation auch.
Fand ich auch sehr, sehr gut und spannend,
auf jeden Fall. Eine gute Zeit damit gehabt. Was waren so deine Vorbilder oder Leute, zu denen du aufgeschaut hast? Gab es da viel in Österreich oder war es dann doch immer der Blick über den großen Teil? Oder vielleicht sogar rüber nach Deutschland?
Es war natürlich immer viel so Ami-Musik, logischerweise, wenn man das halt angefangen hat zu sammeln. Es gab halt natürlich immer so Local Heroes, auch irgendwie in Österreich, die man irgendwie eine Zeit lang cool fand. Und man war ja immer so der Kleine, deswegen hat man immer, wenn man in so einer kleinen Bubble ist, wir reden jetzt auch noch so ein bisschen vor Internet, also bevor Internet so war, wie es jetzt ist. Das heißt, man hat ja doch noch ein bisschen mehr so aus der Community mitgenommen, wo man halt war. Und hat jetzt nicht alles direkt aus dem Netz aufgesogen, sondern auch irgendwie über Magazine. Es gab damals auch ein österreichisches Hip-Hop-Magazin zum Beispiel.
Ach stimmt, wie hieß das
nochmal?
Weißt du das noch?
The Message, ja. Stimmt. Genau, und genau, natürlich hatte man auf jeden Fall Leute, die man natürlich dann auch irgendwie als Kind oder so, als früher Jugendlicher bewundert hat und irgendwie cool fand. Aber natürlich relativ früh dann auch irgendwie der Blick nach Deutschland oder nach Amerika in erster Linie, genau.
Werbung. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Viele von uns verreisen über die Weihnachts- und Silvestertage und feiern andernorts. Und wenn ihr wie ich auch noch bei jeder Reise im örtlichen Store einen neuen Schuh oder eine neue Varsity Jacket mitnehmt, dann lohnt sich folgende Nummer ganz besonders. Das Jason Mark Travel Kit. Darin gibt's die bewährten Produkte Deep Cleaning Solution, Cleaning Brush, Premium Microfiber Towel und 3 Quick Wipes nicht nur in einer reisetauglichen Größe, sondern gleich auch noch in einer passenden wie stylischen Bag. Und umweltbewusst produziert, weil B Corp zertifiziert. Dann fliegt auch nichts davon im Koffer oder dem Weekender rum und auch am Flughafen sollte man damit keinen Stress bekommen. Perfekt für die nächste Reise also. Und falls es auf der Weihnachts- oder Silvesterfeier etwas wilder werden sollte, auch kein Problem. Das Jace Mark Travel Kit sowie alle weiteren Pflege- und Reinigungsprodukte findet ihr im eigenen Store auf jacemark.com, in eurem Lieblings-Sneaker-Store oder direkt im Amazon-Shop von JM. Auschecken und vielleicht ja auch ein ganz nices Weihnachtsgeschenk. Warum eigentlich Bushido? Ich meine, hätte ja auch sein können, dass irgendein anderer Künstler in Österreich auftritt und ihr dem die BCD dann zusteckt. Hat das von der Musik gerade so, also von dem, was du und Shakusa damals produziert habt, so gut gepasst?
Das war tatsächlich, das war einfach ein Zufall. Also man muss ja mal wirklich sagen, es war am Ende wirklich ein Zufall, weil wir haben, damals war immer so das, wir hatten so einen Freund von uns, der eine Radiostation hatte, der immer bei jedem Konzert, das quasi in unserer kleinen Stadt war, die Beat-CDs verteilt hat. Es war jetzt nicht mal so dieses Target, dass es am Anfang so war, wir machen das jetzt mit Bushido.
Wir fangen den so irgendwie Backstage ab oder versuchen da irgendwie ranzukommen?
Also, es war so ein bisschen so der Grind damals, dass wir waren so, ey, wenn jetzt irgendwie ein Artist spielt, der groß ist in unserer kleinen Stadt, dann versuchen wir dem halt so eine CD mit Beats zu geben. Und das hat halt lange nicht funktioniert und als Bushido dann aber hat es halt funktioniert, witzigerweise.
Danach war es ja sogar so, dass Bushido aufgrund des Verfahrens gegen ihn wegen Körperverletzungen bei dem Konzert dann ja auch er musste ja in Österreich bleiben, durfte ja nicht wieder zurück nach Deutschland ausreisen, hat glaube ich sogar bei Shakusa irgendwie auf dem Sofa gepennt, so geht zumindest die Erzählung des Ganzen. Glaubst du, wenn das nicht stattgefunden hätte, dass er irgendwie auch gezwungen war, in Österreich zu bleiben und sich dann so anscheinend irgendwie gedacht hat, naja, ich muss aber trotzdem weiter Musik machen, jetzt sind die Jungs hier, die Beats gefallen mir, jetzt machen wir das mal einfach zusammen. Plus er hatte sich ja, glaube ich, kurz vorher von Ilan auch getrennt, seinem eigentlichen Produzenten, ne? Glaubst du, dass das schon auch nochmal dazu geführt hat, also so eine Art glücklicher Moment?
Nee, also das Album war ja zu dem Zeitpunkt schon fertig. Also das war, also der Moment mit der Situation, die damals war, das hat eigentlich nicht wirklich Einfluss darauf gehabt.
Ah, okay.
Weil das eher so am Ende dieser Phase der Produktion schon war. Deswegen, es wäre, glaube ich, so oder so passiert.
Und dann der Schritt nach Berlin zu gehen, war folgerichtig für dich? Oder für euch dann ja auch?
War natürlich am Anfang, gerade für meine Eltern so ein bisschen, was macht er? Ich war zu dem Zeitpunkt ja noch auf der Uni.
Wie alt warst du dann nochmal?
20 irgendwas, bisschen drüber vielleicht. Und genau.
war dann noch auf der Uni, habe mir dann so ein Jahr Auszeit genommen, weil ich dachte, okay, mal probieren, wie das läuft.
Und dann uns zwei, und dann uns drei.
Und dann uns drei und vier. Am Anfang natürlich waren die Eltern so, ja, was macht er da? Es wird wohl, weiß nicht, ob das was wird so, das ist doch nichts Ordentliches. Kennt man ja so diesen Talk. Und am Ende, ja, wurden es dann jetzt schon nächstes Jahr 20 Jahre, was ja, crazy ist.
Definitiv. Ja. Diese ganze Stilistik rund um Air Max, Korn und Sport, Alpha Industries, Jacke und so weiter, war das ein Film, den du mitgefahren bist, auch den du gefeiert hast? Oder war es ein bisschen, wir müssen auch in der Stilistik bleiben?
Also es war jetzt sicherlich auch ein Teil der Stilistik, einfach die man damals halt so gefahren ist. Was jeder gemacht hat, dann ist man halt so ein bisschen auch dabei. Dann will man jetzt auch nicht so rausstechen aus der ganzen Nummer. Aber es war jetzt im Nachhinein gesehen, ist es auch immer noch funny, das zu sehen. Wenn ich mir so Fotos anschaue von damals, ist es einfach hilarious. So.
Hast du noch Sachen? Weil Debo zeigt ja, also Debo, damaliger Manager und so, gesehen, der zeigt genau. Ja immer ganz häufig so, was für Jacken und Klamotten es damals ja gab, die er noch hat.
Ich habe tatsächlich noch so ein Stash an so Merch auf jeden Fall auch noch irgendwo gebunkert. Habe auch noch so Alpha-Jacke, Tour-Jacke und solche Sachen habe ich auf jeden Fall noch. Ich glaube, zu Hause in Österreich, glaube ich, habe ich auch noch so ein paar müssten wahrscheinlich noch ein paar Picaldis rumliegen.
Und ey, Revival kommt.
Was gab's damals noch? Diese französische Marke Bullrod Jeans.
Oh, stimmt.
Das war dann was
in damals auch. Die ganzen Avirex-Jacken. Ich meine, gut, das ist ein Staple-Piece genau. Auch.
Es kam ja dann irgendwie auch so sehr der Einfluss immer, beziehungsweise war es ja immer auch dieser Franzosen-Einfluss. Und da war dann auf jeden Fall auch so eben Bullrod mit Buba und so. Die ganzen Franzosen haben ja diesen Brand dann gerockt. So, das war schon irgendwie funny, ja.
Jetzt ist es in der Erzählung, wenn man über dich und deinen Werdegang spricht, immer so ein bisschen, da war dann Bushido und dann kam da so XOXO von Casper. Mhm. Ist es wirklich der direkte Switch gewesen oder gab es noch einen fließenden Übergang mit Dingen, die gerne in diesen Erzählungen mal hinüberfallen?
Nee, es gab es tatsächlich eigentlich, also das war halt nach dieser Zeit, beziehungsweise nach dem ganzen erst guter Junge Projekten, die dann damals zu machen und dann zu Ende gingen, war natürlich zuerst mal ein bisschen so ein Loch und eine Pause, wo man natürlich dann auch, also man war ja, sagen wir mal so, als Produzent, wie man damals war, man hat ja auch gemerkt, dass so, oder wie man soll mal sagen, es hat ja dann so ein bisschen geschiftet vom Soundbild, von diesem harten Berliner Straßenrap, so ein bisschen eben zu Themen wie Casper etc. Danach wollte man irgendwie auch so ein bisschen gefühlt ein bisschen andere Beats haben. Deswegen würde ich sagen, dazwischen war so ein kleiner Break, wo ich mir auch dachte, okay, geht's jetzt weiter, wohin geht's? Aber ja, dann kam irgendwann Casper.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ich glaube tatsächlich, Beat Gottwald hat disconnected damals zu dem Zeitpunkt.
Der Manager.
Ich glaube schon, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube schon, genau.
Und der hatte dich auf dem Schirm, weil er damals bei Universal gearbeitet hat?
Oder war es gar nicht Beat? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Auf jeden Fall war es irgendwann so, es ging ja eher so los, er sucht einen DJ für live, glaube ich. So ging es, glaube ich, los. Und das war auch so der Anfang unseres Kennenlernens. Ich habe dann so zwei, drei Shows mit ihm gespielt.
Also als er noch keine Band hatte dann,
genau,
ne?
Genau, als so ganz klein war auch noch. Wir haben dann so Festivals gespielt, auf so Mini-Stages noch so zu dem Zeitpunkt.
War da Max Münster heute bei Universal damals noch sein Backup? War das diese Zeit? Nee,
glaube ich nicht mehr. Also das war schon so solo-mäßig, glaube ich.
Ah, okay.
Genau. Und genau.
Dann habt ihr euch gut verstanden.
Wir haben uns gut verstanden und dann ging es halt irgendwie darum, diese Platte zu machen. Dann habe ich ja damals so Steady dann da reingeholt, weil ich wusste, dass der halt aus diesem Rock-Bereich kommt. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. So. Und genau.
Dann habt ihr an XOXO gearbeitet. Genau. Und dann darauf folgend auch Hinterland.
Genau, Hinterland habe ich ja nur, glaube einen Song drauf oder so gehabt.
War es dann so, dass du für dich vom Gefühl auch jetzt ein zweites Genre sozusagen auch ergründet hast, beziehungsweise deine Fußstapfen dort hinterlassen konntest? Auf der einen Seite der harte Straßenrap mit Bushido und erst guter Junge Camp, auf der anderen Seite dann so Casper, der ja gefühlt erstmal von irgendwo herkam und etwas komplett Neues gemacht hat, was sich dann aber schlussendlich glücklicherweise auch sehr erfolgreich durchgesetzt hat?
Ja, es war auf jeden Fall, also es war halt interessant, der ganze Workflow war halt einfach anders und ich habe daraus sehr viel gezogen und sehr viel gelernt, weil es halt einfach so klassisches Musikmachen war und jetzt nicht so Sample flippen und irgendwie Drums drunter legen, sondern einfach wirklich arbeiten am Gerät.
An verschiedenen Instrumenten oder so noch.
Genau. Ne? Ja. Und das auf jeden Fall, hat mir auf jeden Fall, glaube ich, auch für den Rest also bis zum jetzigen Zeitpunkt einfach sehr viel gebracht, auch einfach um zu wissen, wie geht man mit einem Piano um, wie recordet man Gitarren, wenn man Schlagzeug aufnimmt, was muss man machen und einfach auch für Songstrukturen etc. Es war schon auf jeden Fall, ja, denke ich mal, sehr ein wichtiger Punkt auch in meiner Karriere.
Jetzt befinden wir uns zeitlich wieder an meiner Anfangsgeschichte, 2011, als wir uns kennengelernt haben und ich in diesem besagten Kleiderschrank von dir halt diverse, heutzutage wahrscheinlich sogar auch als Grails zu bezeichnende Schuhe gesehen habe und dachte so, ja, da treffen sich unsere Geschmäcker auf jeden Fall, da steht da schon ein bisschen was rum. Was war damals so der Stil, den du gefahren bist? War es auch in Kombination dann wirklich zu sagen, ich bezeichne mich jetzt als Sneakerhead oder war das für dich ein bisschen?
Also ich war damals schon richtig drin, würde ich mal behaupten. Also ich habe auch so, ja, habe einfach alles, also sehr viel gekauft, was einfach limitiert war und war schon so ein bisschen.
Wo hast du es herbekommen?
Natürlich viel bei Soulbox damals. Shoutout an Hikmet. Der damals auf jeden Fall sehr supportive auch war und genau, mal den ein oder anderen Platz in der Schlange skippen durfte. Und das war, glaube ich, so der Mainspot eigentlich für eine ziemlich lange Zeit in Berlin.
Mit Civilist warst du, glaube ich, dann auch immer schon recht schnell connected dann, ne?
Ja,
mit
ja.
Foley und so.
Auf jeden Fall. Wobei das ja sneakermäßig damals noch ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist, würde ich mal sagen. Und jetzt, ja. Aber wie gesagt, die ganzen Schuhe gibt es noch immer tatsächlich.
Du meinst, die existieren bei dir noch?
Alle, ja, die gibt's noch alle. Was absurd ist tatsächlich, aber...
Wahnsinn.
Das ist auf jeden Fall auch eine gute Story.
Das heißt, bei dir steht noch ein MF Doom Dunk rum.
Absolut. Ungetragen.
Ungetragen? Ja. Echt?
Ja.
Ja, wird mal Zeit.
Was?
Wird mal Zeit.
Ja, ich habe leider keine Box mehr dafür, aber es hängt noch alles dran. Krass. Es war ja dann so, ich hatte die Schuhe dann immer bei mir in der Wohnung und die sind halt so irgendwo... mehr oder weniger verschimmelt, oder was heißt verschimmelt, die standen halt immer wo und ich hatte ja öfter, und da habe ich dich auch schon ein paar Mal da, irgendwie versucht zu kontaktieren, meintest du, Amma, ich muss die Schuhe loswerden. Und du hast immer so, ja, ich weiß nicht, mit Account und so, da gibt's ja Foren und so, bla bla bla, aber da kannst du nur rein, wenn du irgendwie so eine History hast und whatever. Und dann war ich so, ja, fuck, was mache ich jetzt mit den Schuhen? Dann dachte ich irgendwann mal so, okay, was ist geil, ich werde jetzt mal alle mitten ins Wohnzimmer stellen und die so, dass die mich so nerven, dass ich die unbedingt losbringen muss. Und dann habe ich wirklich so bei mir im Wohnzimmer mittig so, dass man auch nicht gut vorbeikommt, so einen riesigen Turm mit Sneakern gebaut. Also wirklich so alle Kartons, es war wirklich so ein riesiger Haufen einfach, teilweise mit Karton, teilweise ohne Karton. Okay, dachte ich jetzt, wenn ich die da hinstelle, irgendwann wird es mir so am Sack gehen, dass ich die auf jeden Fall irgendwas damit machen muss. 2 Jahre später.
Sie stehen da immer.
Standen die da noch immer.
Oh Mann, und irgendwann drum rumgelaufen.
Ja, ja. Und ja, irgendwann ja. Sind verstaubt, dann war ich so, fuck, sind sie weg. Dann habe ich die irgendwann ins Storage gepackt. Und ja.
Schuhgröße?
US 12.
Gut.
Also heißt, wenn wir was brauchen.
Weil ich kann mich auch noch erinnern, Essex Jella 3 von Soulbox, FireRed hatte ich schon gesagt, CNK, SB Dunk Low, kann ich mich noch dran erinnern, weil ich den
alles noch nämlich ja.
selbst hatte und dann kurz vor meinem Berlin-Umzug verkauft habe. Leider haben wir nicht dieselbe Schuhgröße, sonst wäre der schon weg.
Auch zum Beispiel, was ich auf jeden Fall auch weiß, was rare ist, Para Air Max 1 Family and Friends.
Oh, auch schön. Mhm. Stimmt. Gute Connections
zu Nike dann ab einem gewissen Punkt. Liegt auf jeden Fall auch noch rum. Mhm. Witzigerweise war das auch so ein Schuh, den hatte ich einmal bei StockX drinnen, der wurde auch gekauft und absurderweise wurde der zurückgeschickt, weil dann als Info kam, Factory Irregularities.
Aha, okay.
Und ich mir dachte so, hä? Also ich hatte den noch nie an. Ich meine, das sind Schuhe, die in China gemacht werden von irgendwelchen Kindern. Ja. So, also natürlich ist das jetzt nicht irgendwie ein ein handgemachter Schuh so.
Klar.
Ja, deswegen ist er auch noch immer da. Man sieht eigentlich auch keine Irregularities.
Ja, also mal ehrlicherweise, die ganzen Resell-Plattformen, manche Sachen gehen durch ohne Probleme, bei manchen Sachen hängen sie sich tierisch auf, dann ist da vielleicht ein bisschen Kleberest und so fort, gibt's Probleme.
Manchmal sind die auch so ein bisschen scammäßig unterwegs. Es gab doch auch mal so einen Shitstorm, habe ich mal auf Twitter gelesen, dass irgendwie oft, gerade wenn es um so High-Value-Stuff geht, die das einfach wieder zurückschicken und einfach die Prozente oder das, was man dann bezahlen muss, einfach eincashen. Da gab es irgendwie auch, wer weiß. Aber wie gesagt.
Man kann sich bei dir melden, wenn man eine US 12 hat.
Man kann sich beim Melden US 12. Ich habe auf jeden Fall wirklich haufenweise an Material, das sehr gerne endlich mal den Besitzer wechseln möchte.
Warum ziehst du es nicht an?
Ja, keine Ahnung. Natürlich ändert sich über die Zeit auch so ein bisschen der Style. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Typ, der irgendwie Jordans rockt. Also es passt halt irgendwie auch nicht so. Und manche Schuhe, ich habe wahrscheinlich auch voll viele einfach vergessen, die ich in meinem Schrank drin habe. So.
Das kann natürlich auch sein. Was war damals zu der Zeit so ein bisschen dein Fokus? War es eher Running-Modelle? War es dann doch auch Basketball rund um die ganzen Jordans oder auch SB-Dunks? Oder gab es irgendwas, wo du auch gesagt hast, boah, das hätte ich so gerne gehabt zur damaligen Zeit rum um 2011, 12, 13?
Das war echt so komplett random, to be honest. Also es war so, ich habe so alles einfach, was mir irgendwie, was ich cool fand oder so, einfach gekauft. Also das kann man wirklich überhaupt nicht sagen. Es gab nicht so eine Lane oder so. Du warst immer der komplette Dunkhead. Du hast immer so alles, was Dunk war, gesammelt schon. Und jeder meinte selber eher mit seinen Dunks. Es war wirklich so ein bisschen. Ja, ich weiß. Ja. Fakt. Auch witzig, wie sich das dann in so Wellen bewegt, ne? Dann du immer so auf den Dunk, keiner hat sich für den Dunk interessiert. Dann war das weg und dann kam ja wieder diese große Explosion an Dunk, Nachfrage und auch irgendwie dieser Hype. Bist du noch immer drin? Klar, beim Dunk?
Natürlich.
Geil.
Hey, SB-Dunks sind und also bleiben und sind einfach meine ganz, ganz große Leidenschaft, was das anbelangt. Aber ich glaube, was halt schön ist, ist, dass man aus unterschiedlichen Ecken unterschiedliche Silhouetten, unterschiedliche Brands haben kann und dann natürlich ab einer gewissen Menge, die man dann auch hat, einfach ein bisschen freier entscheiden kann, was so passiert. Aber ich glaube, wenn ich mir das so anschaue, also SB-Dunks definitiv das meiste wahrscheinlich, was hier steht. Was ich habe mir nochmal unsere ganzen alten WhatsApp-Chats und so angeschaut, vor allen Dingen auch die Fotos, die wir uns so hin und her geschickt haben, und es gab auf jeden Fall, und das fand ich sehr beeindruckend jetzt retrospektiv, Situationen, in denen wir heute über einen Jordan 1 gesprochen haben. Ich kann mich noch erinnern, oh, der Shattered Backboard kommt raus. Dann, dass wir uns Fotos von ZX-Flux-Modellen geschickt haben bei Adidas. Ich weiß, dass das Thema Tubular bei Adidas eine Zeit lang ein großes Thema war.
Das war auch eigentlich im Nachhinein gesehen ziemlich hässliches Gerät.
So,
müssen wir nicht drauf eingehen.
Aber selbst das war krass.
Aber das war krass. Aber das war schon diese Zeit von Kanye, oder? Zu dem Zeitpunkt. Das hat so ein bisschen in diesem Schatten.
Genau. Das war so, noch nicht richtig Yeezy, noch nicht richtig Boost, wobei, doch, es gab sie ja schon, aber es war so ein bisschen, was kann man noch machen? Und da hat so ein Tubular gut funktioniert auf jeden Fall.
Hat den nicht auch Kanye auch mal getragen oder
so? Kam das nicht auch deshalb? Ja, auf jeden Fall auch. Dann natürlich Roshi Run.
Oh mein Gott, den gab's ja auch noch.
Das war 2013 ein Riesending.
Bisschen das Pendant auch, oder? Oder die waren so ziemlich ähnlich hässlich.
Ja, wobei der Roshi Run, irgendwie so hat der noch so ein Safe Space.
So ein Roshi Run mit so ganz engen Jeans, unten noch so hochgekrempelt vielleicht.
Und dann so ein sehr weiten weißen T-Shirt, aber
bisschen fast kurz über die Knie so ein bisschen.
Ja, doch, das war ein ziemlicher Vibe. 13, 14.
Ja, hab ich dich auch mal gesehen mit.
Damit hat man mich auf jeden Fall auch gesehen, ja, gebe ich dir recht. Es gibt so ein, zwei Dinge, an die ich mich auch nicht so gerne erinnere, auf jeden Fall.
Gibt auf jeden Fall so ein paar Leichen.
Ja, auf jeden Fall. Immer, ja. Ich kann mich auch noch dran erinnern, da waren wir auch recht lange zusammen unterwegs. Da war ich auch ganz großer Fan davon, Basketballshorts im Winter zu tragen und dementsprechend natürlich so Tights darunter und dann Basketballschuhe, Jordan
das
6
war,
und
so. Das war dann eigentlich so diese Zeit von Pyrex und Virgil schon so ein bisschen.
Reißverschlüsse, T-Shirts und so eine Nummer.
Harte Nummer.
Auf jeden Fall.
Das war so die Givenchy-Zeit des Kanyes, oder? Es war auch so ein bisschen das Watch the Throne-Album-Zeit. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Ästhetik, oder?
Ja, definitiv. Ja. Und dann hat man das versucht, so ein bisschen low-key nachzubauen, weil man sich kein Givenchy
leisten konnte. Hat nicht so gut funktioniert.
Nee, ist nicht so gut gealtert, ehrlicherweise. Also von daher, also die Konstellation mit Basketballshorts, Tights und Basketballschuhen trage ich höchstens nur auf dem Court.
Ja.
Also von daher. Und dann natürlich auch eine ganz große Nummer, als der Air Huarache zurückkam und plötzlich alle diese All-Black, All-White-Schuhe haben
mussten. Das stimmt, ja.
Aber das ist auch natürlich ein wahnsinnig bequemer Schuh gewesen. Das muss man
Ich fand den immer irgendwie weird, wenn man länger getragen hat. So von irgendwas war irgendwann unbequem.
Ja, guck mal, da klingelt.
Wer klingelt?
Vielleicht wird da der nächste Huarache gebracht.
Okay.
Vielleicht auch irgendwas anderes. Das finden wir dann irgendwann raus, wenn ich mich mit DHL, die so höchstwahrscheinlich sind, auseinandersetze.
Also wir pausieren dieses Mal das Paket. Wir pausieren jetzt nicht, weil du keine Cuts machst.
Nein.
Es läuft jetzt einfach
wir
weiter.
Wir pausieren das nicht. Irgendwo gibt er
den sowieso wieder ab. Schau mal, der hört nicht mehr
auf. Zweimal. Ja. Dann ist es vielleicht ein ganz wichtiges Paket. Naja, unsere Nachbarn sind aber so nett. Die nehmen das normalerweise an. Oder es landet beim Späti. Oder es landet bei einer der Postfilialen. Oder im schlimmsten Falle muss ich hier 3 Kilometer irgendwo hinfahren.
Ja, das kenne ich.
Die machen, was sie wollen. Das ist das Geile.
Aber du hast wenigstens das Glück, dass die klingeln. Weil bei mir ist meistens so, ihr Paket wurde zugestellt. Und ich habe aber weder, irgendwie hat einmal wer geklingelt, noch liegt irgendwas im Briefkasten. Und ich kann dann immer irgendwo suchen, wo das Ding ankommt.
Also normalerweise, also richtig klingeln, ich meine, UPS, mit dem bin ich wirklich down. Also das ist so ein Typ, wenn der mich jetzt auch auf der Straße sieht, also er kommt sozusagen noch, muss noch ausliefern und ich komme ihm sozusagen entgegen und er checkt das so, dann ist er direkt so, ey, ich habe ein Paket für dich, bist gleich wieder da, willst du es jetzt kurz nehmen oder soll ich es irgendwo abgeben? Also der ist cool. Der fragt tatsächlich auch, wenn er Pakete bei Marie, bei meiner Frau
abgibt. Das heißt, du kennst die alle.
Ja, dann fragt er halt auch schon so, ist dein Mann auch noch da? So, kann ich dem auch noch was geben? So, ist der auch da? Kann ich kurz Hallo sagen? Also der ist cool.
Okay.
Ich musste den ehrlicherweise aber auch erst kurz ein bisschen dahin erziehen, weil er auch erstmal die Pakete immer woanders abgegeben hat. Und ich war so, Bro, ich bin doch da. Und ich meine, ich wohne jetzt nicht irgendwie im 10. Stock, 12. Hinterhaus. So, ich bin da. Und sonst, wir haben Fahrstuhl, stell's halt rein. So, hol ich's mir da raus.
Aber so generell diese Zustell...
das gibt's doch.
Diese Zustell... Problematik ist, glaube ich, die kennt so jeder.
Voll.
So.
Das gehört auch einfach mit dazu. Und ich meine, gerade jetzt zur Weihnachtszeit verstehe ich natürlich deren Pain auch. Es wird unfassbar viel online bestellt.
Ja.
Da passiert einfach viel. Die haben krassen Zeitdruck. So, ich check das schon. Aber in manchen Momenten denke ich mir auch so, ey, Mann, ist irgendwie halt auch dein Job. So, weißt du, also es geht ja nicht darum, du musst ja jetzt nicht irgendwie 10 Minuten mit jedem quatschen. Und wie gesagt, wenn du jetzt auch nicht hochlaufen willst oder so, wir kriegen das ja alles hin. Wir haben ja auch so einen Hauschat, weißt du, stellst in den Fahrstuhl, einer kümmert sich drum, sagt den anderen Bescheid, man holt sich das da so ab. So, wir machen das untereinander tatsächlich hier auch. Ey, ich habe ein Paket für dich angenommen. Ich bin in 5 Minuten, gehe ich raus, so, ich stell's dir in deinen Fahrstuhl. Solche, Geschichten
halt. So Best-Case-Szenario auf jeden Fall.
Eigentlich schon, aber ey, shit happens so, wir kennen das alle. Von daher, ich bin mal gespannt, was es ist.
Hast du eine Vermutung, was es ist?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich eins der Weihnachtsgeschenke, die ich noch geordert habe. Deswegen, aber das kriege ich noch irgendwo her.
Kriegst du noch in rechter
Zeit? Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt in Episode 173 eine Premiere, weil normalerweise...
173 bist du schon?
Das ist normalerweise krass. Passiert das eigentlich nicht, dass wir unterbrochen werden.
Okay.
Spannend.
Special.
Ja. Haben wir uns aber über das Thema auch mal austauschen können, was Pakete und Lieferungen anbelangt. Und wie gesagt, Shoutout an alle, die das zur Weihnachtszeit machen müssen. Wir fühlen euch auf jeden Fall.
Absolut.
Trotzdem hätten wir gerne unsere Pakete. diese Zustellboxen gibt es ja mittlerweile auch überall, ne? Wo die einfach hier so diese metallenen Dinger, die irgendwo am Straßenrand stehen, wo sie dann die halt Postdinger, reinbringen und so.
Meinst du?
Ja, oder auch UPS.
Ich habe noch nie sowas abgeholt. Also bei mir kommen die immer irgendwo in solche Spätis oder einfach zur Postfiliale. Aber in so einem Automat habe ich tatsächlich noch nie was abgeholt. Aber ich bestelle auch nichts bei Amazon. Ich glaube, die meisten Sachen kommen bei Amazon, oder? In solche Kästen. Haben die nicht so eigene sogar? Keine Ahnung.
Die Sachen landen bei mir immer irgendwo, ehrlicherweise. Okay. Also wenn es Amazon ist, ist es immer irgendwo. Hermes weiß ich mittlerweile, wo er die abgibt. Bei DHL gibt es ungefähr so 5 Möglichkeiten, was aber auch cool ist. Ich meine, stell dir mal vor, du wohnst auf dem Land und dann weißt du halt nur so, ja gut, in 7 Kilometern ist meine Postfiliale.
Ich glaube, wir switchen mal das Topic. Ich glaube, das ist schon ein bisschen langweilig, wie wir uns jetzt über Zustelldienste unterhalten haben.
Ne, wir können da noch tiefer in die Materie reingehen, weil es unser Favorite
ist. Gibt es noch mehr Layers dazu?
Ja, wahrscheinlich. Aber kommen wir zurück zum Thema Erwarachi. Beziehungsweise das, was dann so 2014, 2015 so auch das Ding war, wo du auch Kanye West und Watch the Throne erwähnst, gerade auch so natürlich in Kombination mit Jay-Z. War das so eine Sache, die du dir dann auch angeguckt hast? Beziehungsweise hast du dir viel sowas angeschaut? Wer macht gerade wie, wo, was? Was ist so das Ding? Wie hast du dich inspirieren lassen, was Mode anbelangt?
Ich glaube, das ist halt immer so Popkultur in general so und wie man Sachen konsumiert und also visuell, natürlich lässt man sich gewisserweise jeder, das kann mir keiner erzählen, also dass man sich nicht immer so in gewisser Weise auch so beeinflussen lässt. Aber natürlich einfach viel Internet, damals einfach Blogs, klassisch heißen ob, Hypebeast, whatever.
Ich weiß auf jeden Fall, kann mich gut daran erinnern, dass du einen sehr Videos. Schnellen Daumen hattest und immer sehr viel durch Instagram durchgegangen bist auch und sehr viel gecheckt hast und gemacht hast.
Instagram auf jeden Fall, immer, ja.
Ich weiß auch noch, dass wir unterwegs waren und ich dich gefragt habe, so, ey, okay, wo gehen wir denn heute was essen? Was, Moment, wir checken kurz Instagram. Wie sieht das da aus in der Location? Was passiert da? Welche Leute gehen da hin? Und dann war es immer eine gute Empfehlung.
Klar.
Ich dachte, das ist auch smart, eigentlich über den Weg zu gehen.
Für sowas
nicht so Google, sondern halt
so. Sowas habe ich schon ein gutes Händchen, glaube ich, so, was so Unterkünfte und Essensspots angeht. Kriegt irgendwann so ein Feingefühl, worauf man achten muss.
Ich weiß auch, unser
ob Austausch... Ob das jetzt so ein Blending-Ding ist oder ob das wirklich gut aussieht.
Unser Austausch ging auch sehr viel über Burgerläden, die es in Berlin neu gab. Als Schiller Burger aufgemacht hat, als Tommy's Burger Joint aufgemacht hat.
Was ist aktuell dein Lieblingsburger?
Ich bin sehr wieder zurück zu Oldschool Bürgeramt, was allerdings auch daran liegt, dass ich mich ja mit Tann zuletzt auch im Interview
unterhalten habe. Das ist in Friedrichshain, oder?
Ja, aber die haben auch eine Filiale oben am Prenzlauer.
Ah, okay.
Und das ist dann schon ein richtig klassisch guten Burger. Ja. So. Ansonsten, ich mag immer noch Shiso gerne. Also wenn man nach Mitte geht.
Witzig, ich habe gestern Shiso gegessen im Studio tatsächlich. Also liebe Bulgogi mit Käse, Lieblings.
Ja. Aber also sonst, hast du einen neuen Spot?
Ich finde All-In gestört lecker. Wenn man das auf so Smashburger steht, da ist hier vorne auf der Schönhauser.
Also direkt. Nicht weit von Sneakers and Stuff, der, ne?
Genau, gegenüber. Ja,
da war ich auch schon mal.
Also das finde ich so, das ist so auf jeden Fall einer meiner Favorites. Wenn man sowas mag, wenn man so einen Greasy-Type Burger liebt, so, ich finde es auf jeden Fall extrem lecker.
Ja, der kann ganz gut.
Es erinnert mich so ein bisschen an so 7th Street Burger in New York, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so auch so richtig, da gibt es einfach so zwei Sachen zu bestellen, kriegst einfach so ein geilen, bisschen wabbelig, fast schon so juicy, geile Crust. Also ich finde den schon, also ist auf jeden Fall einer meiner Top-Burger in Berlin.
Wie sind wir jetzt eigentlich beim Essen gelandet, frage ich mich gerade.
Über Instagram.
Eigentlich wollte ich darauf hinaus, wo du dir deine Inspiration herholst, genau, Instagram, das war der Punkt. Hast du aber auch damals so Blogs gelesen und solche Geschichten? Also so richtig Deep Dive, jetzt meinetwegen aber auch so Hype Beast, High Snobiety und solche
Sachen? Ja, sowas habe ich auf jeden Fall gelesen. Kanye hatte ja auch eine Zeit lang einen Blog, den man ja immer sehr verfolgt hat, wo man auch immer so, Blog, ja. Da gab es ja auch damals, kann mich noch erinnern, da hat er mal so Peter Fox Video geteilt, da waren alle so, oh mein Gott, Kanye hat Deutschland auf dem Schirm, oh mein Gott.
Das habe ich
ja. Und da war jeder so, wow.
Ja, ja, ja.
Das hat man natürlich damals verfolgt und ja, alles Mögliche. Ja. Natürlich auch so viel Musikblogs, Pigeons in Plane und so war damals ja auch noch relevant.
Shoutout Pigeons in Planes, ja. Rest in Peace an der Stelle, leider.
Gibt's nicht mehr?
Auch, naja, in veränderter Form, aber nicht mehr so, wie das früher der Fall war. Früher war es ja das Überauskenner-Magazin.
Ja, war schon cool.
Ich weiß auch so, dass ich freitags da immer einmal durchgescrollt bin und geguckt habe, okay, als es noch nicht diese Spotify-Playlisten gab, worüber schreiben die gerade? Alles klar, das Album einmal auschecken, das Album muss ich auschecken, das muss ich mir angucken, das muss ich mir anhören. Aber du hattest immer schon, in der ganzen Zeit, in der wir uns kennen, das sind ja schon jetzt über 10 Jahre, immer einen guten Geschmack tatsächlich, was so Dinge anbelangt. Du warst immer super früh dabei. Du warst der Erste, der mir Young Huren Song gezeigt hat damals, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe das nicht gecheckt. Ich war so, was soll das, dieses Dadaistische, was rappt der da, was ist das? Und erst viel, viel später habe ich gerafft, was das soll. Selbes bei Apache. Da war ich auch so, was ist das? Also habe ich dann festgestellt, ich bin ein extrem schlechter A&R. Mich sollte man dafür auf jeden Fall nicht einstellen. Ich kann vielleicht andere Dinge besser. Wo kommt das her, dass du dieses Gespür hast? Wie würdest du das beschreiben?
Keine Ahnung. Also, ich glaube, es ist halt immer so, ich glaube, so Ästhetik oder Sachen, wenn man sich irgendwie für Ästhetik interessiert, ist halt so ein bisschen so universell, also visuell und musikalisch. Ich finde, es ist immer so, geht immer so einher, finde ich fast. Weißt du, was ich meine? Oder vielleicht ist es auch jetzt, gibt es wahrscheinlich jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber so meine Vorstellung dahinter ist, dass man so ästhetische Vorstellungen in Musik oder visuell, dass es im Grunde genommen, sagen wir, was Ähnliches triggert oder so für einen selber.
Durchaus, Ästhetik findest du ja in allen möglichen Dingen.
Genau. Und ja, jetzt bin ich hängen geblieben.
Du musst es ja aber trotzdem dann übersetzen von, ich finde das ästhetisch interessant, hinzu, oh, da könnte man mal was machen. Also,
ach so, jetzt auf den Künstler bitte.
Genau, weil so in so ein Restaurant zu gehen, ja, habe ich auf meiner Liste, das checke ich mal aus, es ist ein guter Burger, nee, ist das eine, aber dann auch so Kontakte zu erstellen. Und ich meine, es war ja dann wirklich so, dass du Young Hoon zu einem sehr frühen Zeitpunkt seiner Karriere dann schon auch kontaktiert hast und ihr eine Connection hattet und dann auch zusammen gearbeitet habt.
Ja, es war nicht, also das hatte damals der Max von LFE Connected, der damals gerade noch diese Videosachen gemacht hat und Young Hoon war relativ früh, gerade bei denen so. Und da ist auf die Idee gekommen, dass wir in mein Studio gehen sollen. Beziehungsweise ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war den Mix für Bianco. Ich glaube, das erste Release. Also, wo ich jetzt nicht produzentenmäßig wirklich beteiligt war, aber wo ich quasi den Song gemixt habe. Der jetzt auch im Nachhinein, wenn man es ihn anhört, auf jeden Fall. Also mittlerweile kann ich es, würde ich sagen, ein bisschen besser. Aber ist schon geil.
Ich meine, ist auch ein Riesenhit geworden.
Ja, voll. Ich liebe den auch.
War ja Wahnsinn.
Aber man ist immer so, wenn man selber Musik mischt, gerade man ist immer, wenn man Sachen hört, die man vor Jahren gemacht hat, denkt man so, oh Gott, was habe ich denn gemacht? Man
ja könnte gut, aber das geht doch jedem so. Also wenn ja. ich mir unsere Podcasts anhöre, die wir vor 6 Jahren gemacht haben, ist das auf jeden Fall auch was. Oder wenn Tätowierer über Kunst sprechen, die sie vielleicht vor 6 Jahren gemacht haben. Ja. Im besten Falle wird man ja besser.
Man wird besser, genau. Eigentlich ist es eigentlich nur das, glaube ich, dass man sich immer weiterentwickelt und wenn man dann zurückgeht, war das in dem Moment das Beste, was man machen konnte.
Im besten Falle.
Im besten, genau. Ja. Aber
so ein Typ wie Yang Huan, ne? Also ich meine, ich hatte ja die Freude, Julian auch mal persönlich kennenzulernen. Wir sind ja auch alle mal in so einer absurden Situation zusammen zur letzten Aufzeichnung von Zirkus Halligalli gefahren, falls du dich da noch dran erinnern kannst. Das war die letzte Aufzeichnung, die Joko und Klaas gemacht haben und danach gab es noch eine Aftershow-Party. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, der Typ ist ja schon auch wirklich ein kreativer von links nach rechts und oben und unten und machen und tun und dies und das und jenes. Jetzt aber im Vergleich zu jemandem wie Bushido, ohne dass ich beide jetzt persönlich so extrem gut kenne oder ihre Arbeitsweisen, aber ist doch schon eigentlich was anderes, oder nicht?
Das sind schon krasse Unterschiede. Also es hat auf jeden Fall relativ wenig miteinander zu tun, würde ich jetzt mal sagen.
Kannst du dich dann anpassen oder müssen die sich dann eher dir anpassen? Bist du der König deines Studios oder gibst du viel Freiheit?
Ich glaube, die Aufgabe des Produzenten ist natürlich immer, dem Künstler zuzuarbeiten und dem Künstler, einfach dem Künstler wohlfühlen zu lassen und dem, sagen wir, das Gerüst zu bauen für die Musik, die er in dem Moment machen will. Und das ist halt dann so eine Range, finde ich so. Und man kann sich natürlich als Produzent auch adaptieren, solange das in deinem, Sweet Spot in gewisser Weise drin ist. Nicht so weit nach links, nicht so weit nach rechts. Es hat immer so ein gewisses Anpassen, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen, solange es irgendwie halt etwas ist, womit ich mich selber auch irgendwie, sagen wir mal, identifizieren kann oder, sagen wir mal, musikalisch identifizieren kann, ist die Range halt relativ breit. Und das ist aber, finde ich, so natürlich und es hat jetzt nicht so, ist jetzt nicht so ein, ich muss jetzt mich dafür irgendwie verändern, um das zu machen, sondern sowas passiert, finde ich, immer relativ natürlich.
Ist das dann auch mit Love Hotel so gewesen, dass es natürlich entstanden Absolut. Ist? Absolut.
Also das war einfach so, ich meine, ich habe eine große Liebe für 80er-Jahre-Musik und ich wollte immer auch schon so Synthie-Pop-Sachen machen und es ist einfach auch einfach so passiert. Also da gibt's auch nicht so ein, gab's nicht irgendwie so ein, wir müssen jetzt so und so was machen, sondern das Musik machen sollte eigentlich meiner Meinung nach auch immer so passieren, dass man nicht rangeht und sagt, so, heute brauche ich ein Lied, was auf TikTok so und so geht. Ich meine, natürlich hat sich die Zeit auch verändert. Viele junge Künstler gehen natürlich auch mit dem Ansatz ran und sagen so, ey, ich brauche jetzt den Viral Moment und ich brauche den Song, der jetzt auf TikTok macht, weil sonst wird's nichts. Aber so im Grund ist es so ein cooles Add-on, wenn es passiert, denke ich mal. Aber so das Musikmachen bei mir ist einfach immer so, wer weiß, was passiert so. Also ich meine, natürlich, wenn man jetzt mit Artists arbeitet, dann geht man erstmal hin und checkt, gerade wenn du noch nicht viel mit jemandem gearbeitet hast, checkt so, was ist der Sound, worauf muss ich mich quasi vorbereiten. Und dann macht man sich wahrscheinlich mal einen Ordner mit einfach ein paar Ideen, die man schon hatte, wo man denken könnte, dass es zu dem Künstler passt. Und im Idealfall wird dann daraus was gepickt und wenn es nicht so ist, dann macht man halt was Neues. Also das ist ja immer so.
War dieser Matthias Schweighöfer-Song eigentlich ein One-Off?
Das müssen wir auch nochmal sagen. Oh, Amadeus. Es gibt so Sachen, die hätte man, könnte man auch echt so ruhen lassen. Also weiß ich nicht.
Mich aber nur interessiert. Gut, dann gehen wir zu Paschanim rüber. Das Thema Paschanim, wie seid ihr denn da eigentlich connected worden? Das sind auf jeden
Fall krasse Sprünge, die du da machst.
Ich weiß, ich weiß. Aber den Meter müssen wir auf jeden Fall machen. Ja. Vor allen Dingen, aber eigentlich ist es eigentlich ein kurzer Meter, weil dein Studio, die Krabbe, befindet sich in Kreuzberg, Paschanim, Gneisenauer Straße. Die Ecke ist jetzt nicht so super weit voneinander entfernt. Aber ihr seid euch ja wahrscheinlich jetzt nicht beim Einkaufen über den Weg gelaufen.
Das kam tatsächlich über Hans, glaube ich. Hans Stark, Manager von Pascha. Auch mein Manager.
Ja, war einfach.
Und zu dem Zeitpunkt aber noch nicht tatsächlich.
Ach so.
Und der, ich glaube, der ist auf die Idee gekommen. Oder ist es im Verlag gekommen? Oder ist es über Verlag gelaufen? Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wie das war. Aber das war einfach so mal, da gibt's einen neuen Künstler, wollte mal eine Session probieren. Und genau. Dann waren wir Red Bull Studio und haben zum ersten Mal gemeinsam gearbeitet, glaube ich.
Wenn du merkst, dass der Vibe in dem Fall höchstwahrscheinlich gut ist, geht's wahrscheinlich weiter. Wenn du merkst, der Vibe funktioniert nicht, ist das für dich dann auch eine Sache, bei der du sagen kannst, Leute, da ziehe ich mich jetzt raus, das war eine Session und dabei bleibt's dann auch?
Ja, das gibt's auch.
Hat's das schon gegeben?
Hat's auch schon gegeben. Also okay. Es ist auch so, es gibt einfach Leute, wo man nicht kompatibel ist, wo sich dann irgendwelche ENAs oder so denken, ey, das wäre vielleicht geil.
Vom Sound her dann?
Vom Sound her, vielleicht kann der irgendwas machen mit dem Künstler, was wir noch nicht wussten, dass er machen kann oder so. Und es gab es auch schon, wo man einfach danach auch so beidseitig Künstler und Produzent dann gesagt hat, ey, schön, dass wir uns getroffen haben, aber war wohl nix.
Telefonbuch Nummer löschen.
Nee, nicht mal so. Also es ist auch so, es war jetzt noch nie so, dass es irgendwie so, dass man danach so sauer war oder dass man sich so, also so, aber es gibt natürlich so Sachen mit Artists so, es gab es tatsächlich nur sehr selten. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich eher so ein, zweimal in meinem Leben, dass ich so eine Session hatte, wo ich danach dachte so, oder wo beide dachten so, nee. Passt einfach nicht.
Bei den ganzen Veranstaltungen und Vernissage, was ist eigentlich die Mehrzahl von Vernissage? Ist es Vernissagen? Ist es
wahrscheinlich.
Vernissagen. Ist es ja französisch. Also da
ich würde sagen Vernissage.
Bleiben wir bei Events, auf denen du unterwegs bist, wäre es glaube ich auch schade, wenn man das Gefühl hätte, oh, da vorne steht einer und mit dem kann ich nicht reden und da kommt es irgendwie zu Problematiken. Ich glaube, diese Welt ist ja trotzdem eine ziemlich kleine eigentlich, ne? Also egal,
ob man in der... Du meinst jetzt die Musikwelt?
Genau, aber ob in der heutigen Zeit halt von heute auf morgen einer bei TikTok viral geht und der nächste Star ist, trotzdem ist es ja irgendwie eine kleine Welt der Musik, vor allen Dingen in Berlin.
Ja, also so in Berlin, ja, so klein ist es auch nicht. Und ich gehe jetzt auch nicht mehr so viel auf so Events, dass ich jetzt irgendwie so darüber nachdenken musste, wen ich da nicht treffen möchte oder so. Aber ja, natürlich befindet sich hier dann irgendwie in so einer Bubble immer und die Musikbubble ist halt auch so eine, wo man immer dieselben Gesichter sieht. Das weißt du ja selbst.
Durchaus. Jetzt haben wir bei Bushido Beginn eine Ästhetik, Straßenrap, aber auch vom Aussehen her, ne, Cordon Sport und Picaldi und so weiter.
Dann und so ein Bart, so ein ganz klein.
Stimmt.
Das war furchtbar, die Zeit war auch krass, wenn man sich das nachher anguckt, Alter.
Sollen wir Fotos einblenden oder sollen die Leute sich das nur vorstellen?
Sollen sich's vorstellen.
Okay.
Nicht Feuer reingießen, so, das ist so nicht. Okay.
Wobei, vielleicht müssen wir es gibt dieses Gang-Foto von das, euch allen, ja, dieses erst guter Junge, ich glaube schwarz-weiß ist das sogar, aber zumindest seht ihr alle sehr ähnlich aus. Ich glaube, das müssen wir einblenden. Das ist, das ist einfach so legendär. Auch eine Zeit, wo Echo Fresh ja auch bei erst guter Junge war, ne?
Die gab's.
Und auch so ein Zart.
Ja.
Hast du mit solchen Leuten heute noch Kontakt?
Tatsächlich
so. Zart ist ja jetzt mit Flair wieder auch unterwegs also, und zurück.
Es hat sich eigentlich zusammen. Ziemlich, also es ist einfach so, sind, glaube ich, so ziemlich unterschiedliche Welten teilweise.
Ja. Dann gab es Casper. Gut, du hast, glaube ich, jetzt nicht angefangen, Röhrenjeans anzuziehen und Chucks zu tragen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dich so gesehen zu haben. Aber das Thema Ästhetik nochmal auszuführen, 2024 Ende, beziehungsweise beginnend 2025, wo ist dein ästhetischer Appeal? Worauf legst du gerade Wert? Was gefällt dir sowohl in der Musik als auch in der Kleidung oder auch darüber hinaus? Ich weiß, du bist Uhrenfan, Autos bist du auch nicht ganz abgeneigt. Wie du schon sagst, es zieht sich eine Ästhetik durch die Dinge durch. Was ist gerade so das, was dir gefällt?
Auf alles betrachtet, oder? Auf
alles Musik betrachtet. Bisschen, vielleicht gibt es dann einen Oberbegriff, vielleicht gibt es aber auch Details.
Boah, Oberbegriff gibt es ja gar nicht. Also sind ja alles komplett verschiedene Themen, würde ich jetzt mal sagen. Musikalisch höre ich weiterhin irgendwie so alles. Also es gibt jetzt nichts. Natürlich höre ich viel Rap-Musik, weil ich einfach mit sehr vielen Rap-Künstlerinnen zu tun habe und einfach daher auch nach wie vor den Scheiß einfach sehr liebe und da auch irgendwie von Underground bis Mainstream irgendwie so alles konsumiere und auch irgendwie so die Neuigkeiten eigentlich jede Woche versuche zu checken.
Aber das Mio-Playlist dann, oder?
In erster Linie Modus Mio. Nee, nicht so viel tatsächlich. Wie gesagt, meistens schon, was so Raps, neue Sachen angeht, meistens schon so Army-Sachen in erster Linie oder französische Sachen, aber auch so. Aber auch so mittlerweile so alles, keine Ahnung. Viel südamerikanische Musik teilweise jetzt auch.
Irgendein Künstler oder irgendeine Künstlerin, die du zuletzt entdeckt hast, weil das kannst du nämlich auch immer gut. Ich erinnere mich da an viele Autofahrten, wo du gesagt hast,
ich guck mal kurz.
Check das mal aus oder hör dir das mal an. Und vor allen Dingen hast du es dann im Auto mal so laut gemacht, dass man sich nicht dazu unterhalten konnte, was vielleicht aber auch ganz gut ist, weil Musik soll ja gehört werden. Aber da war dann immer schon viel geiler Scheiß bei. Und vor allen Dingen, ich habe ganz am Anfang Chubba Ranks von A$AP Ferg nicht gefühlt, bis ich mit dir im Auto saß und das Ding mir die Ohren weggeblasen hat. Da war ich so, okay, jetzt check ich's. Was gibt's da so auf deiner Liste? Hast du eine offene Playlist?
Nee, ich habe eine private, okay. Wo ich irgendwie für Jahresweise immer, also jedes Jahr kriegt eine ganze Playlist. Und wenn der erste ist, dann gibt es wieder fürs neue Jahr eine Playlist, dass man dann so zurückgucken kann, was hat man zu der Zeit gehört. Und die geht mittlerweile zurück, was crazy ist, glaube ich, bis 2013 oder so. Nee, da gab es noch nicht, oder? Gab es 2013 schon?
Doch, ich habe meine Spotify-Playlist habe ich 2013 angefangen, ja. Da ist auch der erste Song von 2013. Das
kann man hier leider nicht so sehen. Aber was habe ich dieses Jahr, oder soll man einfach mal so ausholen, was ich dieses Jahr einfach viel gehört habe, dass man so ein bisschen so einen Überblick bekommt?
Gerne,
oder?
Außer du spielst es an, das darfst du nämlich nicht.
Nee, das mache ich nicht.
Bis Deutschland das hingekriegt hat mit den Lizenzen und Rechten, da vergehen, glaube ich, noch ein paar Jahre.
Ja, das glaube ich auch. Natürlich, was ich sehr viel gehört habe dieses Jahr, war das Future Mixtape, was ich extrem stark fand, was eigentlich ein Album war. Mixtape Bluto. Was habe ich noch viel gehört? Ich habe viel McGee gehört.
Warst du auf dem Konzert?
Nee, war ich tatsächlich leider nicht. Da bin ich gerade aus Amerika zurückgekommen und da war ich noch so müde. Ja, genau, der Tag. Das fand ich toll. Es gibt aber so viel so auch so One-Hit-Sachen, die ich einfach cool fand. Ich fand das DaBaby-Album richtig stark, was vor kurzem rausgekommen ist. So von so Artists, die jetzt relativ klein sind, die ich sehr cool gerade finde. Es gibt so einen Artist, der heißt Kenny Mason. Das ist richtig gut, weil es auch sehr versatile ist, so eine Mischung teilweise aus so schon so Indie-Einflüssen, teilweise aber auch wirklich so harte Trap-Musik. Ist schon echt super. Und ja, es gibt so, ja.
Also hast du eine Meinung zu der ganzen Kendrick Drake-Nummer? Zumal jetzt Kendrick ja auch noch ein neues Album rausgebracht hat.
Ja, also.
Oder hat es dich nicht gejuckt?
Natürlich hat mir das mitgenommen, auf jeden Fall. Also ich habe auch so stündlich geguckt, wann kommt der nächste Diss-Track und so. Ich fand das natürlich mega aufregend und auch mal irgendwie wieder so erfrischend für so einen Rap-Kosmos, wenn es mal wieder so ein Beef gibt. Aber ich meine, weiß ja eh am Ende jeder, wer gewonnen hat.
Ja, wer denn?
Ja, wer?
Ja, wer denn?
Ja, Kendrick auf jeden Fall. Also ist ja offiziell, also das merkt man ja auch in der Reaktion, die man so sieht, also von Drake auch, wie sehr den das, glaube ich, so genervt hat, glaube ich, so.
Ja.
Also in so verschiedensten, jetzt auch mit dieser Lawsuit, die jetzt rauskommt und so, das sind ja alles so,
man merkt
das
schon,
sind ja alles so Dinger, wie man so als Artist so verletzt ist irgendwo so ein bisschen und weißt du, was ich meine? Ist auch kein wirklich so geiler Look, weißt du, finde ich.
Es war auf jeden Fall ein sehr bestimmendes Battle, das definitiv. Tyler, the Creator, immer ja auch ein großes Thema. Ist das
mega
für dich auch irgendwie, dass du dir sowas anguckst?
Ich liebe das. Also ich finde es richtig stark. Das neue Album finde ich auch stark. Es ist ein bisschen anstrengender zum Hören. Es hat
herausfordernd auf jeden Fall.
Herausfordernd. Mhm. Ich bin oft nicht so Fan von herausfordernden Alben. So, ich finde das immer so, weiß ich nicht. Ich will was hören und ich will es so fühlen und wissen, okay, das ist es so. Ich kann das so Artistry-mäßig komplett bewundern und sagen, das ist geil. Aber so, wenn ich so zum Konsumieren, gibt es einfach so manche Sachen, die mir einfach so ein bisschen zu anstrengend sind. Aber es ist, finde ich, auch so ein Weg, weil das, witzigerweise, ich habe vor kurzem über das auch geredet, es gibt so voll oft diese Platten, wo sich so Künstler dann so zeigen, so wie artistic man so sein kann. So zum Beispiel bei MGMT, das zweite Album zum Beispiel, finde ich so.
Haben sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt.
Wo das erste Album so ultra Hits, Pop, krank. Und das zweite war dann halt so ein bisschen so zu viel. Also finde ich so, also von dem Dings. Und das ähnlich finde ich so, ja, auch beim Tyler. Aber ich finde es ein bisschen anstrengend, aber ich finde es cool. Also ich finde es natürlich mega gut gemacht und finde es geil. Aber jetzt so für mein Listening Pleasure ist es jetzt so, jetzt nicht in meiner kompletten Rotation, würde ich jetzt mal sagen.
Bevor wir noch weiter zu den Klamotten dann auch gehen und der Ästhetik, du fährst ja durchaus das ein oder andere Mal auch längere Autostrecken. Guckst du dann nach neuen Dingen oder gibt's so die Feel Good Playlist, die du dann anmachst und dann weißt du einfach, alles klar?
Also wenn ich lang Auto fahre, sind es eigentlich meistens Podcasts.
Ah, okay. Ja. Was hörst du? Kannst ein paar Shoutouts geben?
Das ist eigentlich ziemlich random.
Mordlust. Verbrechen hab
ich,
auf
hab ich, Dings. Habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Echt? Also bei so einer ganz langen Fahrt von
Crime Action?
Von weiß nicht, von der Schweiz nach Berlin. Aber ich fahre eigentlich nicht so häufig lange Strecken mit dem Auto.
Also nein.
Okay. Also ich versuche eigentlich immer
Ich dachte immer so, die Connection Berlin-Wien würdest du mal mit dem Auto machen.
Nee, tatsächlich, irgendwie mache ich das gar nicht mehr. Und es hat sich irgendwie auch so, es ist nicht mehr so oft, dass ich mit dem Auto nach Österreich fahre. Also ich werde es wahrscheinlich dieses Jahr wieder machen, aber es ist auch so...
Ja, schreib mir mal danach, was du gehört hast.
Ja.
Du hast bei Love Hotel auch gesagt, Kind auch irgendwie guter 80s Musik. Gibt's da dann eine Playlist, die du
das
hast?
Das gibt's. Ja? Ich habe auf jeden Fall so eine Playlist...
Mit den ganzen Hits der 80er.
Ja, oder? Die habe ich schon mal auch mit diversen Close Friends geshared, wo ich wirklich so alles, was, wie heißt einfach, Classics of all time, das sind so alles so von 70s, 80s, auch, also einfach nur so, auch voll wie so Schnulzen und so Scheiße.
Drop mal ein paar Namen.
Was ist, keine Ahnung. Da ist von Elton John bis Fleetwood Mac, Sting, Eric Clapton, Dire Straits, Springsteen, oder, also wirklich so, aber auch wie so kleine 80er Jahre Sachen, das war jetzt irgendwie nur das große Name, ist aber wirklich so komplett durchgemixt. Aber das ist geil, also es ist auch so voll. Oft, auch für so soziale Veranstaltungen, wenn man irgendwo ist bei Freunden oder so, kann man die einfach anmachen und es ist immer ganz gut.
Stimmt, da ist für jeden eigentlich was dabei, weil jeden mitbekommen hat man es dann ja trotzdem.
Wie ein Radiosender, also wie Radio Paradiso Playlist.
So ungefähr. Oder ja. Geil auch, mein Favorite 80s. Wenn man auf der Autobahn unterwegs ist
ein Radiosender, oder?
Und keinen Bock auf eine Playlist hat, Radio 80s.
Geil, ist das so digital DAB? Ja,
genau. Ah, und geil. Es gibt auch den Radiosender 90s.
Oh, krass.
Da funktioniert das Ganze dann 10 Jahre später.
Den mit 0000 gibt's noch nicht.
Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Von daher, mal gucken. Aber kommt bestimmt noch. Ja. Ansonsten, die Ästhetik des Stickles Ende 24 haben wir jetzt schon musikalisch geklärt. Kleidungstechnisch?
Ich trage eigentlich sehr oft so Basic-Sachen einfach.
Aber achtest du dabei dann trotzdem auf Qualität? Muss beim Basic dann im Label trotzdem irgendwie was Krasses drinstehen?
Das muss
oder
nicht drinstehen, aber ich
Qualität,
finde,
oder?
Keine Ahnung, ich trage gern meistens irgendwie schwarze T-Shirts. Die Suche nach dem richtigen schwarzen T-Shirt war auf jeden Fall eine lange.
Hast du sie abgeschlossen?
Ich habe sie eigentlich abgeschlossen.
Erfolgreich?
Ja, tatsächlich.
Willst du gatekeepen oder willst du sagen?
Nee, ich kann die sagen, aber ich finde, die ist auch so weird, weil das wirklich so ein komplett Zufall-Ding war. Ich habe irgendwann mal, weil ich einfach weiße und schwarze T-Shirts braucht, bin ich bei Massimo Dutti reingelaufen.
Ah, wirklich?
Ja. Und die hatten tatsächlich so T-Shirts, die ich tatsächlich, glaube ich, trage die sogar heute, die waren so einfach von der Qualität besser als alles andere, was ich bis jetzt irgendwie so an T-Shirts gehabt habe.
Und klassischer Fit dann aber wahrscheinlich,
ja,
ein
bisschen boxy, okay. Aber jetzt nicht zu und einfach so 10-mal gewaschen und sieht einfach genauso aus.
Das ist wichtig.
Das ist echt cool.
Ätzend, wenn man
da habe ich dann irgendwann mal so 20 Stück in weiß, 20 oder 10 Stück in weiß, 10 Stück in schwarz bestellt und seitdem bin ich Markenambassador für so eine alte Herrenmarke, aber das ist echt geil.
Ja, hör mal.
Also Quali ist auf jeden Fall cool für T-Shirts.
Es gibt ja auch eine Connection zwischen dir und Lacoste zum Beispiel.
Ja, ist ich bin da Tennis, das ist geil.
Wollte ich gerade sagen, ist es dann, also natürlich kommt es über die Mode hinweg, aber geht's da um die Klamotten oder geht's dir da eher um den Sport? Du als ambitionierter Tennisspieler, der demnächst in die ATP, ist die ATP, oder?
Ich kenne ATP, nicht so gut aus. Ja, schön wär's, nee. Okay. Aber das, natürlich hat Lacoste eine krasse Connection mit Tennis, logischerweise, weiß man ja, René Lacoste. Und ich finde auch, was die aktuell machen, jetzt in dem, was sie an Mode machen, ich war jetzt irgendwie, hatte irgendwie dieses Jahr da die Möglichkeit, zu der Show zu gehen in Paris. Und es ist auf jeden Fall auch so, abseits vom Sport, wieder interessant und auch irgendwie schön anzusehen, finde ich so. Ja.
Und es gibt noch eine Connection zwischen dir und 6PM.
6PM, Ashraf, mein Homie, auf jeden Fall.
Aber dich in einem Trackie wird man wahrscheinlich nicht sehen, oder?
Du, manchmal zu Hause rock ich das schon, auf jeden Fall.
Ja gut, zu Hause Trackie oder draußen
Trackie.
Ich hab einen Travel-Trackie mittlerweile.
Ich trage heute auch einen Trackie, beziehungsweise ich habe auf jeden Fall auch eine Jogginghose heute an. Also, bin schon, keine Ahnung, gerade wenn man viel, in so Zeiten, wo man viel im Studio ist, merkt man erst, wie wichtig so eine Jogginghose ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also gerade wenn du wirklich so lange Zeit immer im Studio bist, es gibt eigentlich, das ist wirklich so ein Utensil für so Studio, ist einfach eine gemütliche Hose.
Es ist ja extrem beeindruckend, was Ashraf mit 6PM auf die Beine gestellt hat. Ich
absolut.
Hatte die Freude, ihn vor vier Jahren oder so zu interviewen. Da war das Ding schon groß, jetzt ist es mittlerweile riesengroß. Guckst du dir diese ganze deutsche Streetwear-Szene auch an mit 6PM oder mit Peso oder
ich
auch LFDY?
Ich gucke mir das alles an, auf jeden Fall. Also es ist ja auch irgendwie so omnipräsent, dass man eigentlich schon wegschauen muss, damit man es nicht sieht.
Das ist auch wieder wahr.
Und ich finde es auch cool, dass es überhaupt sowas gibt. Also natürlich sind es so Off-Brands, wo ich jetzt, was ich jetzt nicht rocken würde oder so, was einfach nicht zu mir passen würde oder weil ich einfach wahrscheinlich auch zu alt bin dafür.
Ist ja nie zu alt.
Aber keine Ahnung, also ich weiß nicht. Aber ich finde es natürlich super und interessant und auch spannend, wenn einfach was in Deutschland passiert. So.
Wie seid ihr euch denn eigentlich über den Weg gelaufen?
Ich glaube, das war...
War das dann schon, als er 6PM Records machen wollte?
Nee, das war noch davor, aber es ging, ja. War, glaube ich... Connection kam über Julian, weil Ashraf und Julian, Young Hoon und Ashraf schon länger, glaube ich, connected waren und dann kam irgendwie relativ zeitnah dann, dass ich dann da auch irgendwie rein bin.
Ihr wart ja auch einige Male zusammen unterwegs. Das ist ja bei Ashraf auch immer sehr propagierter Über-Lifestyle, den man dann sofort hat. Privatjet hier, abgeholt werden da. Ist es dann doch nochmal viel, was einfach für da draußen gezeigt wird? Oder ist es schon auch nochmal was, was auch einfach im Endeffekt Mittel zum Zweck ist?
Bestimmt ein bisschen beides, würde ich mal behaupten. Also, ja.
Ein Lebemann und Fan der guten Dinge bist du aber trotzdem.
Das bin ich, ja.
Wenn du diese Produktionsgeschichten machst, wie jetzt dieses und ich glaube auch letztes Jahr, wo ihr nach Südfrankreich gefahren seid, um dort an Musik zu arbeiten, da war die Idee, korrigiere mich, falls ich die falsch verstanden habe, aber ja so auch, dass immer regelmäßig KünstlerInnen vorbeikommen und man mit den Sessions hat und dann passieren mal Dinge für sozusagen deine Projekte, mal für deren Projekte, mal genau. Passiert auch gar nichts. Was ist dir da extrem wichtig in dem, wo es stattfindet? Also das Setting, warum Südfrankreich, muss das Haus einen Pool haben? Ist es eher ein Haus ohne Fenster, damit man sich komplett auf die Arbeit konzentriert? Also wie ist das so? Macht der Stickel dann eher Urlaub oder macht der Stickel eher Urlaub mit Arbeit?
Nee, also das ist schon jedes Jahr Arbeit. Natürlich Arbeit in einer wunderschönen Umgebung. Und der Ansatz dahinter war halt, dass man, es war einfach erstmal so ein Versuch zu probieren, wie es ist, wenn man quasi die Künstler zu einem anderen Platz bringt und die quasi aus ihrer Komfortzone rausreißt und dann guckt, was passiert. Es war also das erste Mal, also vor 2 Jahren, als ich es gemacht habe, war es einfach so ein Versuch, der halt irgendwie super gut geklappt hat und deswegen hat man es dann nochmal gemacht.
Wer war da so bei damals?
Beim ersten Pascha, Kalim, Bad Chief, darf viele Leute einfach auch nicht vergessen. Horse Girl, Joala war da, auf jeden Fall viele.
Wie lange wart ihr da?
Das erste Mal waren wir, glaube ich, 4 Wochen da. Mhm. Und das zweite Mal war es so wirklich so ein glatter Monat oder so, also fast 5 Wochen. Und es hat sich einfach gezeigt, dass es extrem cool ist, wenn man halt eben Künstler da rausreißt aus ihrer eigenen Komfortzone und jeder, der irgendwie gekommen ist, hat irgendwie abgeliefert und hat zumindest einmal versucht, einen Song zu machen. Und die meisten Songs, die entstanden sind, waren dann irgendwie auch am Ende geil. Und das ist halt nice, weil dann gehst du einen Monat dahin, hast irgendwie gefühlt jeden dritten Tag einen neuen Artist da und gehst dann nach dem Monat mit so einem Stash an Tracks nach Hause. Egal, was damit passiert. Also natürlich ist so der Überbegriff immer für mein Projekt, die Sachen zu machen. Aber es sind auch zum Beispiel Sachen aufs Pascha-Album gekommen, die wir letztes Jahr da angefangen haben. So.
Ah, okay. Mhm.
Also das ist dann schon so immer so übergreifend oder so.
Und ansonsten Sonne scheint, Meer vor der Nase,
es ist halt,
gut
es ist
essen
halt,
gehen.
Ja, sehr genau. Und es ist halt immer auch so die Zeit, wenn ich das mache, ist ja quasi immer so im Mai, also waren immer so Anfang Mai bis Anfang Mitte Juni, ist halt die Zeit, wo es hier noch so manchmal ein bisschen ungemütlich wird oder halt so der Frühling ist und da unten ist halt dann schon der Sommer. Und das ist halt so, du verlängerst quasi so deinen Sommer so um einen ganzen Monat.
Und du beginnst einfach früher.
Genau, ja. Du beginnst früher und das ist schon so, ja, einfach jedes Jahr immer mega.
Worauf achtest du aktuell denn noch verstärkt? Oder anders formulierte Frage, wofür gibt Stickel aktuell sein Geld aus? Oder investierst du es glücklich in... keine Ahnung, ETFs, Bitcoins, 100.000er Marke ist geknackt, so leid Dinge.
Auch ein bisschen natürlich, aber ja, ich bin ein sehr großer Uhrenfreund, deswegen geht da relativ...
Da ist ja schon was Schönes an deinem Handgelenk auf jeden Fall.
Ja, das also da geht natürlich viel, das hat ein sehr teures Hobby und deswegen passiert, also ich bin da sehr tief drin in diesem
Nutzen. Aber in den Besitz überführend oder man hat eine Zeit lang, verkauft die wieder, weil man sich was anderes holt?
Nee, ich verkaufe gar nichts. Also ich bin echt nur so sammeln. Ich finde, also ich finde generell, ich beschäftige mich gern so mit der ganzen Thematik. Bin das da ziemlich nerdy, einfach so generell Uhren, Vintage, neu, Uhrwerke, whatever.
Das ist schon halt, so ein großes Ding. Was halt geil ist, als ich mich so ein bisschen mit dieser Welt beschäftigt habe, war es auch so, ich habe Leute kennengelernt, die waren nur interessiert an der Stilistik der Uhr oder auch was sie aussagt oder auch Wertentwicklung.
Ja, 90% der Leute sind, glaube ich, so.
Und dann gibt's den anderen Part, da haben Leute mir was über die Technik dahinter erzählt und wie der Aufbau ist. Und auch das ist spannend. Und genau dieses Nerd-Thema ist, glaube ich, auch etwas, was Leute, die sich für Sneaker und Streetwear interessieren, auch mit Leuten connectet, die sich für Uhren oder auch für Autos interessieren. Und da haben wir auch wieder den Oberbegriff der Ästhetik. Außer, dass der Einstieg natürlich bei Uhren und Autos ein bisschen anders ist als bei einem Turnschuh.
Ja, das stimmt. Aber es gibt halt so die klassischen Leute, die einfach flexen wollen und sich irgendwas kaufen, weil es halt irgendwie groß Wertentwicklung hat oder was halt irgendwie cool ist oder so. Aber wie gesagt, meine Uhrensammlung ist halt so aus so komplett allem, ob es jetzt eine G-Shock ist, finde ich genauso geil. Also es gibt da nicht so, also ich finde, natürlich gibt es so ein paar Grails, die man selber total geil findet.
Zum Beispiel? Es
gibt schon so das ein oder andere Patek Philippe-Modell, was ich auf jeden Fall schon auf der Grail-Liste ist, aber wie gesagt, es gibt auch Uhren, wie gesagt, wie G-Shock oder auch irgendwie kleine Brands, irgendwie die in der Schweiz, sagen wir mal, preiswertere Uhren bauen, die ich extrem geil finde und wo man einfach, was für mich von der Wertigkeit eigentlich genau gleich ist. So.
Weil es auch eine Geschichte mit sich bringt, und eine Geschichte auch spannend sein kann.
Ähnlich wie bei den Schuhen tatsächlich, gibt es ja auch immer eine Story. Deswegen
schon. Die Geschichte muss ja nicht zwangsläufig die sein, dass es extrem teuer
ist.
Auch wenn aufgrund unterschiedlicher Dinge ja viele Dinge nun mal eben auch einfach teuer sind. Ja. Das heißt ja nicht, dass der Preis gleichzeitig die Wertigkeit oder auch die eigene Emotion für einen selbst bestimmt.
Absolut.
Ich sage das in den letzten Monaten recht häufig, finde es schade. Früher 10, 15 Jahre, 20 Jahre war es so, ey, ich habe diesen geilen Sneaker für extrem wenig Geld kaufen können. Und dann hat sich das geschiftet zu, ich habe diesen Sneaker für extrem viel Geld gekauft. Guck mal, so viel Geld bin ich bereit dafür auszugeben. Das ist doch egal. Also super, als ob man sich nicht darüber freuen würde, dass man einen geilen Schuh für günstig gekriegt hat, weil es ja um den Schuh gehen sollte.
Kurze Preis. Zwischenfrage jetzt, weil ich muss kurz im Topic wechseln, weil du gerade das von 15 Jahren gesagt hast. Wie lang hält eigentlich ein Turnschuh? Gibt's da, wenn die so normal gelagert werden, bei Zimmertemperatur in der Box, gibt's da irgendwie so Hausnummern? Weil ich muss mir natürlich darauf achten, weil die Schuhe, die ich jetzt noch habe, schon alt sind. Was ist, wenn die alle zerbröseln und ich dann die nicht mehr verkaufen kann?
Das also, wäre natürlich doof. Man kann, glaube ich, nicht sagen, das ist die einzelne Zahl, die für alle Schuhe gilt, weil natürlich unterschiedliche Techniken dahinter. Ich glaube, so eine Airbubble hält natürlich einfach nicht ganz so lange oder auch die Verarbeitung von manchen Schuhen war in manchen Jahren besser oder schlechter. Ich glaube, Zimmertemperatur ist schon fast zu warm.
Oha.
Also ich glaube, das sollte man schon noch mal ein bisschen runtergehen, nicht zu kalt, nicht zu warm ist natürlich auch klar. Ich glaube, man ist so bei so Temperaturen, ohne jetzt der Wissenschaftler dahinter sein zu wollen, aber so Weinkeller plus paar Grad ist, glaube ich, immer ganz gut.
Also du musst dir eigentlich so ein Humidor bauen, wie viel Zigarren für deine Sneakers.
Kennst du
hier es gab doch sowas, wo auch so luftleere
Bubbles, ich komme Leute. Kennst du diesen Tom Hanks-Film, weißt du, diese Verfilmung von Da Vinci Code war es, glaube ich, wo die dann auf einmal im Vatikan da unten sind und dann da eingeschlossen werden und so. So ungefähr wäre, glaube ich, nice. Okay. Ich habe einen guten Freund von mir, der Heiko, ich glaube, ihr habt euch auch mal kennengelernt, der zum Beispiel damals rund um 2012, 13, 14 diese ganzen Jordans, die rauskamen, doppelt gekauft, sogar teilweise dreifach und hatte dann irgendwann die Situation, 5, 6 Jahre später, guckte in den Karton, das Ding ist von sich auch schon auseinandergefallen. Dann habe ich wiederum einen der ersten Patta Air Max von damals noch, die ich auch immer noch tragen kann, weil man sie auch trägt. Also man muss den Schuh ja eigentlich auch tragen.
Ja, damit eben es sich nicht setzt wahrscheinlich. Und wenn man dann Impact drauf hat und sich so lang nicht bewegt wurde, dann ist wahrscheinlich die Chance größer, dass er auseinanderfällt.
Jetzt ist es so, dass gerade bei Air Force Ones, bei Dunks und so weiter, wo natürlich jetzt nicht das Übermaß an Technik verbaut ist und wo teilweise auch die Sohle noch mit angenäht ist, selbst wenn da sich der Kleber ein bisschen löst, fällt dir der Schuh nicht gleich vom Fuß. Mhm. Ich habe hier aber auch zum Beispiel mein Opium Air 180, so das geht nicht mehr, das kannst du vergessen. Aber bei manchen geht's nicht. Ich sag mal so, solltest du vielleicht trotzdem auf dem Schirm haben. Vielleicht melden sich aber ja jetzt auch Leute bei deiner Schuhgröße. Und
melden.
Was war's nochmal? 12, ne?
US 12.
Genau. Dann kann man da direkt Bescheid sagen, die in die DMs sliden, am besten bei Instagram wahrscheinlich. Yes, und sagen so, ey, du hast erzählt,
ich hab Friends and
Family Para.
Ich hab doch, glaube ich, auch so meine Liste gemacht. Habe ich die nicht mal geschickt auch? Ja, ich habe auf jeden Fall mal eine Liste gemacht mit Schuhen, die ich habe.
Ich habe das Foto auf jeden Fall gesehen, als du die alle auf den Boden geworfen hast. Und dann hast du mir
Schuhe. Und ich glaube, ich habe sogar angefangen, irgendwann die zu katalogisieren und zu fotografieren. Aber
so viel Arbeit.
Es ist wirklich unmöglich.
Ja.
Also ich weiß halt auch.
Ja. Mein Schwiegervater ist arbeitet in der Versicherung und der hat mir irgendwann mal ans Herz gelegt, dass die Hausratversicherung ja auch nur dann so hundertprozentig greift, wenn du auch wirklich belegen kannst, was du so hast. Und dafür wäre es vielleicht ganz klug, von allen Sachen Fotos zu machen. Und dann habe ich so gedacht, so ja, ich mache zwar eigentlich immer ein Foto, wenn ich was Neues kaufe, so von wegen so auf Instagram posten und so, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil ich muss das noch in der Excel-Liste eintragen.
Es gab doch so eine Zeit, wo Leute dann immer so ein Polaroid-Foto auf den Schuhkarton.
Ich hatte nie eine Polaroid-Kamera, deswegen kann ich das nicht machen.
Aber kannst du dich erinnern?
Ja. Ich habe auch schon mal Schuhe gekauft von Leuten, die dann auch mir dann das Polaroid-Foto auch mit in den Karton geschmissen haben. Also das, ich habe sozusagen Fotos von fremden Menschen fast gemacht, zumindest sind sie nicht drauf. Ne? Aber das ist das Ding. Abschließend betrachtet, wo würde ein Stickel sagen, ist ein bisschen Wasser umgekippt.
Na toll.
Aber ist auch nicht so viel, das kann so lange verweilen in unserem letzten Satz. wo würde ein Stickel sagen, wo bewegt sich so Ästhetik für ihn sich 2025 hin? Was ist so, wo du drauf achtest? Geht's eher in eine ruhige Ecke, auch also musikalisch gesehen oder auch modisch gesehen, dass du dabei bleibst, weiß und schwarz? Oder kann es plötzlich sein, nächstes Jahr Saint-Tropez-Stickel mit einem Hawaii-Hemd?
Das gibt's auch. Also so, ich trage auch nicht auch
bunte Sachen. Auch.
Also keine Ahnung, es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit nur schwarz-weiß trage, aber es ist halt einfach meistens relativ auch so einfach, wenn man einfach im Kleiderschrank weißes oder ein schwarzes T-Shirt nimmt und einen Pulli drüber wirft oder ein Hoodie. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich verfolge das alles immer sehr, aber ich bin jetzt nicht irgendwie so der übertriebene Mode-Experte, der jetzt sagen kann, ja, nächstes Jahr wird die Strömung da und dahin gehen. Aber ja.
Hast du noch einen Sneaker-Grail?
Ein Sneaker-Grail.
Ja, gibt's noch irgendwas, was du noch nicht hattest? Vielleicht der von dir erwähnte Pump damals nochmal wieder die Kindheit zurückholen?
Ich bin da echt so ein bisschen raus in letzter Zeit. Also ich gucke das alles und es gibt immer wieder Sachen, die ich geil finde so. Also meistens auch irgendwie so weirden Kram, wenn irgendwelche alten Hoka-Schuhe released werden, die ich irgendwie funny finde oder so. Oder aber so wirklich, dass ich sag so, Grails. Ich überlege gerade, ob es vor kurzem...
Infrared Jordan 6.
Den habe ich, glaube ich, zweimal zu Hause.
Ah, okay. Da fällt er raus.
Ich habe, glaube ich, auch noch so... Das Letzte ist mir wieder eingefallen. Ich habe irgendwann mal so in, weiß nicht, in geistiger Umnachtung 90er Air Max OGs, glaube ich, so in Mengen gekauft.
In Mengen? Echt?
Also, keine Ahnung. Ich glaube, so viermal oder so irgendwo liegen. Auch so einmal, also auch aus so verschiedenen Release-Zeiten. So. Einfach immer so das und dann danach nochmal gekauft, weil ich das damals irgendwie fand man cool. Ist ja noch immer ein cooler klassischer Schuh, so, aber.
Toll, macht man ja nichts falsch.
Ja, genau. Aber so, ja, keine Ahnung. So richtig als Grail-Schuh, weiß ich nicht. Habe ich nicht, tatsächlich.
Wenn du in den USA bist, gehst du dann trotzdem so in diese ganzen Läden wie Flight Club und so, in die ganz großen, guckst du dir das mal an, was da so in den Regalen steht?
Manchmal in L.A. tatsächlich bin ich einmal da vorbeigelaufen, weil das ja auf Fairfax gibt es einen.
Ja.
Das war, man guckt einfach rein. Aber ich bin, wie gesagt, nicht mehr so, dass ich sage, ich suche jetzt das Modell und ich hätte das gern. Bin eher so Type Essex oder Salomon. Genau, so mäßig.
Nice. Stickel, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Hat mich sehr Danke gefreut, für die Mann. Einladung. Wurde Zeit. Wir haben es ja echt schon sehr, du hast es ja schon sehr häufig versucht.
Ich habe mich sehr
oft davor gedrückt.
Du gibst halt nicht so häufig Interviews.
Das stimmt. Mach das eigentlich.
Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Euch da draußen natürlich hören wir uns und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Denkt auf jeden Fall dran, Bewertungen hinterzulassen, so ist richtig. 5 Sterne und ähnliche Geschichten, Kommentare und Facebook und Instagram und TikTok und wo man sich nicht überall noch befindet. Shoutout natürlich an Christopher von Deadstock Sneaker Blog und auch an die Jungs und Mädels von Sneakerjägers, da sei an der Stelle noch erwähnt, da wir uns kurz vor Weihnachten befinden oder je nachdem, wann ihr diese Episode hört, vielleicht auch schon Weihnachten ist. Frohe Weihnachten an dieser Stelle, beziehungsweise kommt gut in diese Zeit, genießt sie mit euren Liebsten, habt ganz wunderbare Tage, Momente und ähnliches. Wir hören uns in der Episode 174 wieder, denn dann gibt's das Best of 2025, das ist richtig, 2025 kommt dann nämlich. Wir sind Ich müsste rechnen, aber kurz vor Ende des Jahres gibt's noch mal eine Episode und das ist immer mit einer meiner Lieblingsepisoden, weil wir dann noch mal zusammenfassen, was dieses Jahr denn eigentlich alles passiert ist und davon gibt's ganz schön viel. Bis dahin, viel Spaß mit allem anderen, genießt euer Leben, genießt Weihnachten, lasst euch feiern und wenn ihr nicht feiert, feiert irgendwas anderes. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.